Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind noch in Mexiko, hier hat gestern das 20. Formel 1 Rennen dieser Saison stattgefunden und es war wieder ein Kracher. Es gibt viel zu bereden, Schmidti. Mexiko war fast ja ein bisschen Abziehbild von Austin. Es kam wieder zum Duell, Norris gegen Verstappen. Es gab wieder Ärger über Strafen und am Ende gab es wieder einen Ferrari-Sieg. Ferrari, jetzt zweimal in Folge gewonnen, starker Eindruck. Was macht das Auto so gut und sind die dieses Jahr überhaupt noch zu schlagen?
Ja, also man muss sagen, das Upgrade, das in Monza gekommen ist, hat voll eingeschlagen. Man hat Monza gewonnen, man hätte Baku gewinnen müssen. Da hat sich Leclerc von Piastri verladen lassen. Man hat in Singapur, da hat man wirklich das Potenzial nicht ausgenutzt, hat auch Fred Vasseur geärgert. Die Fehler passierten ja da im Training. Ich glaube, die wären dort auch zumindest mal in der Lage gewesen, aufs Podium zu fahren. Jetzt die zwei Siege. Es gibt kein Team, das in den letzten 5 Rennen mehr Punkte, mehr Siege, mehr Podestplätze zusammengefahren hat wie Ferrari. Es ist das konstanteste Paket. Andreas Zeller sagt im Moment auch das schnellste, aber McLaren hat durch ein Upgrade jetzt aufgeholt. Also das gibt sicher einen tollen Zweikampf jetzt.
Ja, wie sieht's denn auf den letzten Strecken aus? 4 Runden sind ja noch zu fahren. Kommt das alles Ferrari entgegen oder gibt es da was, wo du McLaren besser siehst?
Also ich würde sagen, Katar ist sicher die Rennstrecke, auf der McLaren am stärksten einzuschätzen ist. Da hat Ferrari so ein bisschen Bammel vor, weil es hat hauptsächlich schnelle Kurven. Auf der anderen Seite muss man sagen, Katar wird auch wieder ein reifenmordendes Rennen. Da ist Ferrari sehr gut, auch wenn es jetzt in Mexiko vielleicht so ausgesehen hat, dass der McLaren da besser war, weil er hinten raus schneller war. Aber Katar ist eine andere Rennstrecke, da sind Highspeed-Kurven drin, die richtig auf die Reifen gehen. Und ich glaube, mit dem richtigen Setup ist der Ferrari auch da vom Reifenverschleiß her die Nummer 1.
Ja, Sainz ja sehr gutes Wochenende, perfektes Wochenende kann man fast sagen. Warum lief es bei Leclerc diesmal nicht so gut, der letztes Wochenende noch in Austin gewonnen hat?
Ja, Leclerc zählt ja zu den Piloten, die am Freitag früh aussetzen mussten, weil junge Fahrer da den Platz eingenommen haben. Lewis Hamilton war einer, Max Verstappen war einer, Lando Norris war einer. Das heißt, sie haben am ersten Training nur zugeschaut und das war die einzige Möglichkeit, das Auto abzustimmen. Denn das zweite Training war eigentlich fast komplett für Pirelli, für Reifentests mit 25er Reifen reserviert. Und das Problem war, man hätte vielleicht hinten noch eine halbe Stunde Zeit gehabt, aber dann gab es den Unfall von George Russell, waren 24 Minuten Pause, also eigentlich konnte keiner mehr testen. Für diese 4 Piloten hat das Training oder das Wochenende eigentlich erst am Samstag angefangen und da hatte Sainz schon mal einen Vorsprung. Man muss aber auch sagen, Carlos Sainz ist wirklich vom ersten Kilometer an, der war in Topform und er wollte dieses Rennen gewinnen. Er hat ja auch gesagt, es war ihm unheimlich wichtig, noch einmal mit Ferrari zu gewinnen.
Ja, bevor wir auf die Strafen kommen, vielleicht erst noch ein paar Worte zu der Performance von McLaren. Lando Norris hat ja einen neuen Unterboden bekommen hier für Mexiko. Hat man da einen Fortschritt gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Das erste Teil des Pakets kam ja schon in Austin mit dem Frontflügel und ein paar Kleinigkeiten. Jetzt der Unterboden und man hat den Fortschritt gesehen. Also es ist ganz klar ersichtlich gewesen. Norris war der schnellste Mann am Schluss. Er hat die Ferrari eingeholt. Er hätte vielleicht sogar das Rennen gewinnen können, wenn er nicht so viel Zeit hinter Verstappen verloren hätte. Er kam ja erst durch den Boxenstopp von Verstappen an dem Red Bull vorbei und dann fehlt er schon massiv Zeit. Also auf Leclerc waren es 6,8 Sekunden, den muss er dann auch noch überholen. Ja. Also am Ende lief ihm die Zeit davon und Sainz konnte das mit 4,7 Sekunden über die Zeit retten.
Ja, da sind wir schon bei einem Duell Norris gegen Verstappen. Gab wieder viele Diskussionen hinterher, erste Attacke in Runde 10, in Kurve 4, langsame Kurve, sah ein bisschen fast aus wie in Austin, Norris wieder über die Außenseite, Verstappen drängt ihn da ein bisschen raus, Norris muss in die Auslaufzone. Diesmal hat aber Verstappen die Strafe bekommen. Mhm. War das gerecht oder war das ein bisschen eine Überreaktion, wie man bei Red Bull danach behauptet hat?
Nee, ich finde, sie war schon irgendwie gerecht, weil vielleicht in der Höhe nicht ganz. Ich hätte da vielleicht eher 5 Sekunden gegeben. Die Sportkommissare haben ja doch ein bisschen Spielraum, wie Austin auch gezeigt hat. Austin hätte es eigentlich auch 10 Sekunden geben müssen. Aber es war so, Norris war wieder auf der Außenseite, aber diesmal hat er klar die Nase vorne gehabt. Und Verstappen hat ihn einfach so weit abgedrängt, dass er neben die Piste gefahren ist. Mhm. Christian Horner hat uns dann gestern die Geschichte aufgetischt. Naja, aber der Norris, der war ja 15 km/h schneller als in seiner absolut schnellsten Rennrunde und hat viel später gebremst. Das muss aber nicht viel heißen. Und er meinte dann auch, nach dem Lenkeinschlag hätte er die Kurve sowieso nicht gekriegt. Also ich habe mir die Szene heute nochmal angeschaut. Ja. Ich glaube, er hätte sie gekriegt, aber ihm ging einfach der Platz aus, weil der Verstappen sich weit nach außen hat drängen lassen. Mhm. Also insofern war schon gerecht, dass Verstappen die Strafe gekriegt hat. Wie gesagt, ich hätte besser 5 Sekunden gegeben, weil Norris ja den Vorteil dann für sich genutzt hat. Ja. Er blieb ja vor Verstappen, hat den Platz nicht wieder hergegeben. Nur den an Sainz, den er auch gewonnen hatte, den hat er natürlich dann zurückgegeben.
Ja, Verstappen hat dann direkt den Konter gestartet. Kurve 7, 8, die schnelle Ecke hat er innen quasi mit der Brechstange rein. Das war dann aber schon eher eine Strafe, oder?
Ja, ja, absolut. Ich meine, das war keine Chance. Er hatte zwar die Nase vorne, aber es war keine Chance, bei dem Tempo die Kurve zu kriegen. Und er hatte ja einen ganz schlechten Radius dadurch, dass er ganz innen war. Er hätte also viel stärker einlenken müssen. Die Kurve geht mit 160, 170 km/h. Es war logisch, dass er in die Auslaufzone fährt und Norris mit ihm. Und dann hat er natürlich die bessere Linie gehabt und ist dann vor Norris geblieben. Also das war klar eine 10-Sekunden-Strafe.
Ja, es gab ja vorher schon am Wochenende viel Streit und Diskussion über die Zweikampfregeln. Die Fahrer haben sich getroffen. Da soll es dann neue Regeln, neue Anmerkungen quasi geben, neue Interpretationen für nächstes Jahr eigentlich erst. Toto Wolff hat aber nach dem Rennen gesagt, dass die Regeln jetzt schon anders angewendet wurden hier für Mexiko. Wie siehst du das?
Ich würde nicht sagen, dass sie groß anders angewendet wurden. Es ist ja so, den Sportkommissaren bleibt ja gar keine andere Möglichkeit, als eigentlich immer gleich zu urteilen. Also insofern ist dieser Vorwurf, dass sie da ein bisschen unbeständig sind, nicht gerechtfertigt. Die Sportkommissare haben aufgrund dieser Richtlinien, die ja von den Fahrern so gewollt sind, einen Fragenkatalog. Ja. Das sind, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Fragen. Ja. Den müssen sie abarbeiten. Und zwar bei jedem Vorfall, egal wie der ist. Und wenn eine einzige Frage mit Nein beantwortet ist, wird, gibt es keine Strafe. Das sichert eigentlich zu, dass auch bei unterschiedlichen Stewards ähnliche Ergebnisse rauskommen.
Ja.
Also insofern muss man sagen, ich glaube auch in Austin haben die Sportkommissare sehr viel richtig gemacht. Man hätte vielleicht, wenn man es wirklich hart anwendet, dem Norris 10 Sekunden geben müssen und dem Verstappen 5, ja, weil er ja auch den Norris nach außen gedrängt hat. Also insofern sehe ich jetzt nicht, dass sich die Regeln groß geändert hätten. Man hat jetzt aufgrund der Vorschläge der Fahrer, die natürlich auch gesagt haben, man könnte in den kritischen Kurven so ein paar Kiesbetten oder Gras oder wie auch immer oder so einen Streifen außen anbringen. Das hat man sich alles aufgeschrieben und wird dann in Katar beim Grand Prix, das ist der vorletzte Grand Prix, die neuen Richtlinien vorstellen, aber die gelten natürlich nicht mehr für diese Saison, das wäre ja ungerecht. Wir sind mitten in einem WM-Kampf, wenn man jetzt plötzlich die Regeln ändert, sondern erst im nächsten Jahr. Christian Horner meinte, man müsste jetzt schon eine Prinzipienfrage da lostreten. Ja. Es kann nicht sein, dass der auf der Außenspur, oder dass bei einem Duell es nur darum geht, dass der eine Fahrer schaut, die Nase im Scheitelpunkt vorne zu haben, das führt zu Chaos. Ja. Man muss allerdings sagen, das Gleiche war ja in Austin der Fall. Verstappen hat alles versucht, die Nase vorne zu haben und kriegt dann die Kurve nicht mehr und drängt Norris nach außen. Und laut Horner müsste eigentlich immer der Mann auf der Innenspur den Vorteil haben, was meiner Ansicht nach auch nicht gerechtfertigt ist. Denn erinnern wir uns, mit die geilsten Überholmanöver haben wir gesehen, wo Leute außen angegriffen haben. Villeneuve gegen Schumacher, damals in Estoril, oder Montoya gegen Michael Schumacher. Also das waren geile Überholmanöver, die wollen wir ja nicht missen.
Ja, Verstappen hat mal gesagt, er will nicht den Fairplay-Preis gewinnen, sondern eine WM. Wie siehst du seine Rolle jetzt generell? Die Pace von Red Bull war ja auch nicht da eigentlich. Sieht fast so ein bisschen aus, als ist er jetzt schon im Verteidigungsmodus für den WM-Titel.
Ja, ganz klar. So hat er auch diese Aktionen da begründet. Er war ja relativ ruhig. Er hat ja jetzt nicht, ist nicht ins Detail gegangen, was da passiert ist in Kurve 4 und in Kurve 7. Er wusste wahrscheinlich ganz genau, dass es nicht in Ordnung war. Aber er sagt, die Situation zwingt mich dazu, eben zu verteidigen, so hart wie ich kann. Und ich bin eben einer, der gibt nie auf. Der gibt auch keinen Platz freiwillig her. Ja. Damit müssen die anderen rechnen. Norris hat ja auch gesagt, er rechnet eigentlich mit allem. Es hat ihn dann ein bisschen enttäuscht, dass der Max dann so übertreibt. Ja. Er sagt auch, ich bin eigentlich derjenige, der mehr zu verlieren hat. Ich liege ja hinten. Ja. Für den Verstappen ist ein Crash eigentlich besser als für mich. Ja. Und insofern muss man bei Verstappen mit allem rechnen. Carlos Sainz hat auch gesagt, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, den Verstappen zu überholen. Das ist das Überraschungsmoment, so wie es er gemacht hat. Verstappen hat mit dem Angriff nicht mehr gerechnet und hat dann auch nicht mehr gekontert. Das muss man dazu sagen.
Ja.
Du sagst noch die Pace von Red Bull. Jetzt hören wir mal generell sagen, die befinden sich ja quasi in einer Aufholjagd. Sie wollen ja die alte Stärke des Autos wieder finden, aber die finden sie nicht wieder. Es macht kleine Fortschritte auf eine Runde, da kann Max Verstappen um die Pole mitfahren. Das hat er in Austin gezeigt, das hat er in Mexiko gezeigt. Aber sobald es ins Rennen geht, geht die Balance verloren und dann leiden die Reifen drunter. Und das ist das größte Problem. Das haben Horner, Marco und Verstappen gesagt, es ist viel schlimmer als diese ganzen Strafen, ist, dass wir im Rennen derzeit nicht den Speed haben.
Ja, im Training gab es auch noch technische Probleme. Da hat der Motor Mucken gemacht. Was war da los und droht jetzt vielleicht sogar demnächst noch eine Strafe?
Ja, es war ein kleines Leck im Ansaugtrakt zum Turbolader. Das hat eigentlich den Verstappen noch zusätzlich Zeit gekostet am Freitag. Es kam dann ein anderer Motor rein. Es sind aber jetzt alles alte Motoren im Pool. Ich bin mir relativ sicher, sicher, dass da nochmal ein neuer Motor kommt, würde allerdings dann nur 5 Startplätze Strafe ausmachen.
Ja, Verstappen jetzt noch mit 47 Punkten Vorsprung. Norris hat gut aufgeholt, aber nur noch 4 Rennen übrig.
Ja.
Wie siehst du da den Zweikampf? Ist es noch ein Zweikampf oder hat Norris eigentlich keine Chance?
Ja, 4 Rennen und 2 Sprints, aber so wie es im Moment aussieht und wie wir ja schon festgestellt haben, ist Red Bull im Verteidigungsmodus und es sieht jetzt auch nicht so aus, als würden die die große Lösung für die nächsten Rennen finden. Ich meine, das nächste Rennen ist schon in 4 Tagen, das hat Horner hat gesagt, das Wichtigste ist die Analyse, warum das im Rennen nicht so klappt wie im Training, aber was soll denn jetzt in 4 Tagen einfallen? Dann kommt noch mal eine 3-Wochen-Pause bis Las Vegas. Also es wird ganz, ganz schwer und irgendwann wird er mal im Fehler wieder unterlaufen oder der Max übertreibt es. Also ich sehe, natürlich hat Verstappen die besten Chancen und normalerweise, glaube ich, wenn er ruhig bleibt, fährt er das nach Hause, selbst mit irgendwelchen 5. und 6. Plätzen hin und wieder. Aber es liegt halt nicht so in seinem Naturell, wenn es dann zum Zweikampf kommt und vor allem, wenn es gegen Norris geht, dann kann er auch hin und wieder über die Stränge schlagen und das kann natürlich mal komplett gegen Norris ausgehen, aber es kann auch gegen ihn ausgehen.
Ja, in der Teamwertung sieht es auf dem Papier noch spannender aus. Da hat ja Ferrari jetzt richtig ordentlich Gas gegeben. 29 Punkte, nur noch Rückstand auf McLaren. Red Bull ist schon überholt. Wie siehst du da das Duell um den Titel oder ist es noch ein Dreikampf?
Nee, Dreikampf glaube ich nicht mehr. Also Red Bull ist da durch, vor allem weil auch Perez die Leistung nicht bringt. Helmut Marko hat gesagt, den Konstrukteurstitel können wir eigentlich vergessen. Horner gibt sich da ein bisschen kämpferischer, aber ich glaube, das ist lautes Rufen im Wald, das bringt nichts mehr. Das wird ein Duell McLaren gegen Ferrari. Der Vorteil von Ferrari ist, die können sich auf das konzentrieren. Stella hat ja gesagt, wir sind in einem Zwei-Fronten-Krieg. Wir müssen ja auch noch den Norris versuchen, zum Weltmeister zu machen. Also die haben da 2 Prioritäten, die sie irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Der Ferrari sagt, jetzt schauen wir erstmal, dass wir den Konstrukteurstitel kriegen. Der Leclerc ist eigentlich zu weit weg mit seinen 71 Punkten. Da können nur noch, ein Wunder reicht nicht. Da brauchen wir 2 oder 3.
Ja. Und Ferrari gegen McLaren, Bauchgefühl, wer macht's am Ende?
Ich würde mal fast sagen, Ferrari, sie sind ein bisschen konstanter und haben natürlich auch 2 Fahrer, die hoch punkten können. Der Piastri muss jetzt mal langsam aufhören, Fehler zu machen. Sie sind jetzt 2-mal hintereinander passiert. Eigentlich nicht seine Art. Ja. Dann kann das für McLaren schon noch eng werden. Wie gesagt, weil auch vielleicht hin und wieder Norris taktisch fahren wird oder taktisch fahren muss, weil er den Verstappen im Blick hat. Die Ferrari-Piloten, die interessiert das nicht. Die wollen auf Sieg fahren und die verstehen sich sehr gut untereinander und wenn der Sainz merkt, der Leclerc ist schneller, dann lässt er ihn in Ruhe und umgekehrt auch. Ich meine, Sainz hat sich zwar ein paar Mal beschwert während des Rennens, der Leclerc soll ein bisschen langsamer machen, weil das Tempo ist einfach zu hoch. Und das Problem war nur, sagt Verstappen, der Leclerc konnte nicht langsam machen. Da kam der Norris von hinten mit 7 Meilenstiefeln und je länger er ihn aufhält, umso besser für den Sainz. Das hat Sainz dann nach dem Rennen auch eingesehen.
Ja, Red Bull hast du auch schon angesprochen, Perez wieder schlechte Leistung, sollte ja eigentlich der große Befreiungsschlag werden hier bei seinem Heimspiel. Nach dem Rennen hat Christian Horner relativ harte Worte gefunden, auch sogar einen vorzeitigen Rauswurf da angedeutet. Wie siehst du das? Kann es wirklich noch dieses Jahr passieren? Und wer soll ihn ersetzen?
Ja, für Perez spricht, dass er einen Vertrag hat dass der wohl relativ gut ist. Man kann ihn natürlich auszahlen, man kann sagen, okay, du kriegst dein Geld. Horner, wie du schon gesagt hast, hat gesagt, bis Brasilien wird mal nichts passieren. Aber er steht jetzt natürlich unter ständiger Beobachtung. Das heißt, es kann jedes andere Rennen passieren. Meiner Meinung nach macht das in dieser Saison gar keinen Sinn mehr. Wie gesagt, die Konstrukteurs-WM ist eh verloren. Man muss sich jetzt auf das andere Ziel konzentrieren. Da hilft der Perez dem Verstappen so wenig wie ein Lawson oder ein Tsunoda. Schaut der Tsunoda an, der crasht 2-mal, war relativ schnell unterwegs. Also bei dem geistert ja auch schon im Kopf rum, ich könnte der Nachfolger von Perez werden. Und seitdem das bei ihm im Kopf ist, da funktioniert nichts mehr. Der Liam Lawson ist schon stärker. Das ist ein frecher Hund. Das sieht man, der legt sich ja mit jedem an, ob das Alonso ist, ob das Perez ist und zum Schluss dann auch noch Colapinto. Aber ich glaube nicht, dass der dieses Auto, was offensichtlich sehr, sehr kritisch zu fahren ist, zumindest im Rennen, einigermaßen oder viel, viel besser bewegt als ein Perez.
Ja, wie siehst du generell die Lage im Red Bull Pool, sage ich mal so? Tsunoda kriegt jetzt noch einen Test im Red Bull nach Abu Dhabi. Isaac Hadjar geistert da ja noch im Hintergrund rum. Jetzt gab es Gerüchte, dass Colapinto da vielleicht bei Red Bull ein Thema ist. Haben die nicht bald ein bisschen viel Fahrer oder was passiert da jetzt in der Winterpause?
Ja, wir gehen ja alle davon aus, dass dann Perez nächstes Jahr nicht fährt. Das heißt, das ist dann schon mal wieder einer weniger. Das mit Colapinto ist kein Gerücht mehr. Christian Horner hat mir bestätigt. Also das ist ein interessanter Fahrer auf dem Markt und er wäre ein schlechter Teamchef, wenn er nicht ausloten würde, ob der zu haben ist und unter welchen Umständen. Bei Colapinto ist natürlich so, Helmut Marko sagt, ja, es ist Interesse da, aber wenn, dann ganz oder gar nicht. Also ausleihen geht nicht. Williams ist ein bisschen in der Zwickmühle. Weil eigentlich würden sie ihn hergeben, auch ohne irgendwelche Leihklauseln, sondern wahrscheinlich gegen eine Ablösesumme. Das Problem ist eben nur, sie könnten ihn vielleicht nach einem Jahr selber brauchen, weil es gibt eben doch eine Klausel von Carlos Sainz. Sainz kann nach einem Jahr raus, wenn bei Red Bull ein Platz frei wird. Ich glaube das eher nicht, dass der frei wird, denn Verstappen wird wahrscheinlich immer noch da sein und Verstappen Sainz, das funktioniert nicht. Aber deswegen steckt der Williams so ein bisschen in der Zwickmühle. Sie hätten natürlich dann gern einen Colapinto, wenn der Sainz wirklich gehen sollte. Den hätten sie dann natürlich nicht mehr. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Colapinto zu Red Bull ginge und dort gut einschlägt, wird man sich auch nicht mehr um den Sainz bemühen. Also man ist ja da eher auf junge Fahrer und dann Eigengewächse, obwohl Colapinto keines ist. Aber das könnte man dann immer noch verkaufen, wenn das funktioniert dort. Also ich glaube, die haben da ganz gute Karten, den zu kriegen. Und ich habe dann James Walsh gefragt, wenn er jetzt Teamchef oder die Teamleitung von Red Bull wäre und er hätte den Colapinto jetzt in seinem eigenen Kader, würde ihn eher in den Toro Rosso oder den Red Bull neben Verstappen setzen, sagt er, in den Red Bull neben Verstappen, der hält das aus, der ist so stark im Kopf.
Ja, okay. Kommen wir mal aufs Verfolgerfeld. Mercedes, vierte Kraft leider nur hier mit Abstand geschlagen am Ende. Hamilton war der Einzige mit dem Upgrade-Paket hier, haben ja einen großen Vergleichstest quasi gefahren das ganze Wochenende. War da ein Fortschritt zu erkennen mit dem neuen Paket?
Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, es ist nicht schlecht, aber auch nicht besser. Es hat offensichtlich ähnliche Probleme. Wie das Paket davor, George Russell wäre eigentlich vor Hamilton ins Ziel gekommen, er hat ein Problem mit dem Frontflügel, er ist auf einer Bodenwelle, ist ein Flap, eigentlich ja, kollabiert, kann man sagen. Das Auto hat dann einseitig mehr Abtrieb gehabt als auf der anderen Seite. War natürlich sehr schwer zu fahren, die Balance hat sich verändert. Russell ist ein tolles Rennen gefahren, muss man sagen. Er hat sich ja ewig lange gegen Hamilton gewehrt, war ein guter Zweikampf. Hamilton hatte am Anfang vom Rennen im ersten Stint starke Probleme mit Untersteuern, das hat ihn viel Zeit gekostet. Die Vorderreifen waren dann hinüber. Auf der anderen Seite muss man bei Mercedes mal sagen, die fangen immer an am Freitag. Die legen los wie die Feuerwehr, sind immer vorne dabei. Wir denken immer alle jetzt. Der Mercedes ist da noch ein weiterer Player da in diesem Spiel da vorne. Und dann stagnieren die und alle anderen werden besser. Das ist also wirklich ein Phänomen, das man klären muss. Also es kann natürlich sein, dass sie eine sehr gute Simulation haben und schon mit einem guten Basis-Setup ankommen. Wobei der Unterschied ist wirklich frappierend. Und Toto Wolff sagt ja auch, dass je mehr Gummi auf die Bahn kommt, dann profitieren die nicht so davon. Also das sind Sachen, die zu klären sind, vor allem mit Hinblick auf 2025.
Ja, Russell, du hast schon den Freitag angesprochen, Russell wieder mit einem heftigen Crash nach dem Antonelli-Crash in Monza und dem Russell-Crash in Austin jetzt schon quasi der dritte schwere Unfall mit praktisch Totalschaden. Ist da das Budget Cap bald ein Thema, wenn man erzählt?
Das ist ein Thema. Toto Wolff gibt das auch unumwunden zu. Er sagt, es kommen keine Upgrades mehr, das ist ganz klar. Das Geld ist nicht mehr da. Das Chassis, das da kaputt gegangen ist, es kann zwar repariert werden, aber das Problem ist, wenn ein neues Chassis ins System reinkommt, dann zählt es zum Budget Cap. Solange das nur irgendwo rumsteht und nicht benutzt wird, nicht. Das gleiche ist ja das Problem mit diesem neuen Unterboden. Da gäbe es schon noch ein Exemplar, aber das will man auf keinen Fall einsetzen, weil das kostet wieder Kohle. Und das mit diesen Unterböden, das treibt alle Teams in den Wahnsinn. Also Helmut Marko hat mir gesagt, die haben ja unheimlich viel an den Unterböden gemacht. Wenn da wieder was Neues kommt, der Boden ist schweineteuer und vor allem der Transport. Das sind ja riesige Kisten. Wir kennen sie ja, wenn die da mal im Fahrerlager ankommen, da kommt ja der Gabelstapler kaum durch die Gasse durch. Also das kostet alles richtig Geld. Da sind einige Teams, es ist nicht nur Mercedes, einige Teams richtig jetzt am Limit. Ich meine Williams zum Beispiel, Albon hatte ja auch einen schweren Crash gehabt im ersten Training. Das war der siebte Totalschaden, also das geht echt ins Geld und da muss man halt anderswo sparen.
Ja, im Mittelfeld, wenn wir schon bei Williams sind, Haas hat wieder einen großen Big Point gelandet, beide Fahrer in den Top 10. Das sind jetzt 10 Punkte vor Tor oder so, sind die noch einzuholen?
Glaube nicht, die ziehen das durch, die sind überall schnell, die sind auf eine Runde gut, die sind auf die Distanz gut. Die haben auch jetzt, Magnussen hat so den zweiten Wind gekriegt nach dieser einen Sperre da. Seitdem performt er richtig gut, da muss Hülkenberg sich richtig strecken, dass er da rankommt. In Mexiko ganz klar war Magnussen der bessere Fahrer. Also die kommen jetzt auch mit zwei Fahrern in die Punkte. Ich sehe da keine Chance, obwohl Toro Rosso sich verbessert hat. Der neue Unterboden in Austin hat schon gewirkt. Und jetzt kam ja noch mal ein Update, das nur Tsunoda hatte. Das hat sicher geholfen, das hat das Fahrverhalten beruhigt. Ich glaube auch, dass unter perfekten Bedingungen einer der beiden Fahrer ins Q3 gekommen wäre. Es hat ja, wie gesagt, nur Tsunoda den neuen Boden gehabt. Aber jetzt, es gab ja den Crash im Training schon. Da konnten sie mit Glück noch den Unterboden reparieren. Andersrum hätte er aus der Box starten müssen, weil es ja eben nur dieses eine Exemplar gibt. Jetzt hat er aber bei diesem Crash im Rennen wahrscheinlich den Unterboden endgültig beschädigt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die zwei haben in Interlagos, aber geplant, dass einer eingeflogen wird für den Lawson. Also das wird wahrscheinlich wieder so rauslaufen, dass die Fahrer unterschiedlich bestückt sind mit Unterböden.
Ja, zum Abschluss, wie immer, der Blick nochmal auf den Fahrermarkt, über die Situation. Bei Red Bull haben wir ja schon gesprochen, bei Sauber ist ja immer noch ein Cockpit frei. Da hat Bottas eine richtig starke Leistung hier abgeliefert in Mexiko. War ein kleiner Fortschritt sogar zu erkennen beim Sauber. Hilft Ihnen das noch im Kampf um das Cockpit oder haben da die Junioren die Nase vorne?
Also man hört so in letzter Zeit, dass wahrscheinlich die Junioren die Nase vorne haben. Es hat sich einfach jetzt so die Meinung gebildet. Man sieht es, ob Colapinto, ob Lawson, die geigen alle ganz gut mit da. Und es ist die Zukunft bei Bottas, wenn man den jetzt verpflichten würde, der fährt keine 3-4 Jahre mehr. Also dann setze ich lieber auf den jungen Fahrer. Und dann ist natürlich die Riesenfrage, es gibt eine lange, lange Liste und wen nimmt er? Mhm. Wir hören, dass eine Entscheidung nach dem Grand Prix von Brasilien fallen soll. Mhm. Und das könnte eigentlich fast darauf hindeuten, dass es ein Brasilianer ist, dass man da also nicht in Brasilien zu viel Wirbel veranstalten will, sondern den Wirbel mitnehmen will für die rennfreie Zeit, die 3 Wochen zwischen Brasilien und Las Vegas.
Ja. Brasilien, gutes Stichwort. Unsere nächste Station, wieder eine ganz andere Strecke mit Blick auf den WM-Kampf. Wen siehst du damit Vorteil?
Also ich würde sagen, es wird ein extrem enges Rennen zwischen Ferrari und McLaren. Was ein bisschen für Ferrari spricht, ist, es ist ähnlich wie Austin, so eine Strecke, also 2 Strecken in einer. Es gibt einen schnellen Teil und dann gibt es diesen langsamen Teil. Und das kann Ferrari unheimlich gut, weil sie eben auch diese Absenkvorrichtung haben, wo man das Auto ab einer bestimmten Geschwindigkeit absenken kann. Und dann hat es in den schnellen Kurven ordentlich Downforce und man hat genügend Federweg für die langsamen Kurven. Ja. McLaren kann langsame Kurven auch, aber sie müssen dann das Auto speziell dafür abstimmen, dann reicht es in den Schnellen nicht ganz so. Also da ist der Ferrari vielleicht ein bisschen ausgeglichener, aber man muss jetzt schauen, dieses Upgrade war ein Fortschritt bei McLaren und ich glaube, die sind mal auf jeden Fall jetzt wieder auf Augenhöhe. Das wird ein tolles Duell zwischen den beiden Teams.
Ja, also wir werden natürlich uns auch auf den Weg machen. Brasilien ist ja immer gut für viel Action und Spektakel. Vielleicht gibt es ja wieder Ärger um Strafen, wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es auch mal wieder Regen, hatten wir lange nicht. Wir werden uns also auf den Weg machen, 10 Stunden Richtung Süden nach Sao Paulo und von vor Ort natürlich auch auf unserer Webseite berichten. Und nach dem Rennen natürlich melden wir uns wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.